Die Seid-Elmalla-Saga beim BVB geht weiter. Aber habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, wo kommt plötzlich das Geld her?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Seid-Elmalla. Wir wollen heute einmal darauf schauen, passt der Kölner eigentlich zu Borussia Dortmund? Woher hat der BVB die Kohle? Und ist ein guter Ersatz zum Abgang von Karim Adeyemi? Dafür heute an meiner Seite Christian Wob. Schön, dass du da bist.
Grüß dich.
Ja, ich würde sagen, wir starten aber auch direkt einmal rein. Aktuell befinden wir uns in der heißen Vorbereitungsphase. Das Transferfenster ist noch bis Ende des Monats geöffnet und es ist einiges los gewesen schon beim BVB. Aber auch aktuell gibt es einige Themen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen Ordnung in das Ganze bringen. Seid-Elmalla, ich habe es gerade schon gesagt, ist ja nicht nur irgendein Transfer für den BVB. Er könnte zum Rekordtransfer werden. Reiht sich damit ein eigentlich. Zuletzt hatte man mit Caretzas ja schon 32 Millionen ausgegeben. Jetzt könnte es einmal noch deutlich teurer werden. Heißt aber auch, beim BVB ist man bereit, bis an eine gewisse Schmerzgrenze zu gehen, oder?
Ja, die Schmerzgrenze liegt bei kolportierten 50 Millionen Euro. Drüber soll es nicht gehen. Es gab ja einige Berichte, die zuletzt im Raum standen, dass man sogar bereit sei, bis zu 55 Millionen zu bezahlen. Also in Dortmund kommentiert man zwar diese ganzen Transfergerüchte nicht. Es hat sich ja wirklich zu einer Transfersaga inzwischen mit dem ersten FC Köln entwickelt, wo immer neue Wasserstandsmeldungen zu Licht kommen. Aber beim BVB ist man nicht mehr bereit, über diese klare Grenze von 50 hinauszugehen. Und sollte das dann nicht auf Kölner Gegenliebe stoßen, dieses Angebot, dann muss man sich halt nach Alternativen umschauen.
Stand jetzt geht man aber ja schon davon aus, dass dieser Transfer zustande kommt. Und das würde ja auch bedeuten, dass der BVB nochmal eine Menge Geld in die Hand nimmt. Und das steht doch so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich noch im März vernommen haben, oder?
Ja, das ist ganz interessant, ehrlicherweise, weil es gibt natürlich immer ein großes Geheimnis, große Aufruhr, große Diskussionen darüber, wie viel Geld dem BVB tatsächlich zur Verfügung steht für so ein Transferfenster. Und es gab ja im Frühjahr Zahlen, die wir gehört haben, so zwischen 20 und 30 Millionen soll letztendlich das sein, was der BVB investieren kann. Und das ist ja ungefähr dann der Caretzas-Transfer gewesen. Aber es gab vorher ja schon einiges Geld, was investiert wurde. Es soll weiteres Geld geben, denn selbst wenn Elmalla nicht kommen sollte, die Alternative wird jetzt auch nicht unbedingt günstig sein. Deswegen, es gab da schon eine Veränderung. Also wir haben vorher schon gehört, dass der BVB sich auch nicht in dieser Größenordnung von über 30 Millionen an die 40 bewegen kann und will. Es war da immer noch diese Grenze Haller, Hummels, Bellingham, also etwa 30 Millionen, die bisher das Maximale waren, was der BVB in einen einzelnen Spieler in Ablöse investiert hat. Zudem war eigentlich auch so die Ansicht im BVB-Umfeld, dass man jetzt eigentlich schon genug Geld in Talente investiert habe und dass jetzt eher mal neben den ganzen Inacios und Albeas und Cabas, Reggianis, dass da so ein bisschen mehr Erfahrung in den Kader kommen soll. Aber ganz offensichtlich hat man sich von dieser Idee verabschiedet oder sie ein bisschen weiterentwickelt, was sicherlich auch mit Ole Buck zu tun hat, dem neuen Sportdirektor, der, ja, ich glaube, da schon auch in dieser Strategie in der Ausrichtung frischen Wind reingebracht hat. Und es ist ja ganz offensichtlich jetzt der Versuch, eben mit hohen Ablösen möglicherweise auch in entwicklungsfähige Talente, sowohl vom sportlichen her als auch vom Marktwert, da ja eine neue Ära einzuleiten. Und wir haben auch schon da häufig drüber gesprochen, aufgrund der aktuellen Bedingungen auf dem Transfermarkt kommt man auch gar nicht mehr drum herum, wieder in diese Sparte hineinzugehen.
Aber trotzdem bleibt ja dann die Frage, ich meine, wenn man sich dafür entscheidet, diese Transferstrategie zu ändern, heißt das ja nicht automatisch, dass man schon die Kohle dafür hat. Deshalb lass uns mal zu der Frage übergehen, woher hat der BVB dann auf einmal das Geld, um eben diese Transfers zu tätigen? Vielleicht, bevor wir da einsteigen, lassen wir einmal den BVB-Boss selbst sprechen, Lars Ricken. Du hast ihn in der Mixzone nach dem 3:1 Testspielerfolg gegen den FC Arsenal in London getroffen.
3:2.
3:2, hatte ich das nicht gesagt?
Nee, 3:1 hast du gesagt.
3:2 war es natürlich. Ja. Und den spielen wir jetzt einmal ganz kurz ein.
Wirklich um jeden Euro auch kämpfen, hat Beispiel Caretzas das ja auch gezeigt. Das erste Mal hatten wir uns im April getroffen und haben jetzt erst vor kurzem den Deal dann abgeschlossen, weil es uns eben wichtig ist, auch wirtschaftlich vernünftig zu arbeiten. Dadurch, dass wir das in den letzten Jahren gemacht haben und auch jetzt an der einen oder anderen Stelle durchaus auch Einsparungen vorgenommen haben oder vornehmen werden, insbesondere auch an den Kaderkosten, gibt uns das schon auch Spielraum, handlungsfähig zu sein. Ja? Und aber ohne uns da jetzt treiben zu lassen, sondern es gilt dann eben auch sportlich und wirtschaftlich die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, da haben wir jetzt gerade einmal Lars Ricken gehört. Und er hat ja gesagt, es gibt Einsparungen, die man getroffen hat. Klar, im Spieler- oder bei den Spielerbudgets. Aber wenn wir jetzt einmal darauf schauen, bisher sind gekommen, gerade schon genannt, Carrezas mit knapp über 30 Millionen, Joan Gadou für mehr als 20 Millionen. Dann hat man noch die jungen Spieler mit Justin Lerma und Kawa Pratsch mit über 10 Millionen. Und die Seite der Abgänge, vielleicht auch einmal jetzt ganz kurz aufgelistet, Cole Campbell, Julian Duranville, Kiel Wethien, Karim Adeyemi und höchstwahrscheinlich, aber noch nicht fix, Dion Ramay. Ja, reicht das? Also
ja, es ist eine Verschiebung sozusagen der Kosten. Das ist, glaube ich, das Relevanteste, was beim BVB jetzt in der neuen Kader- und Transferstrategie ersichtlich wird. Wenn wir uns mal dieses mögliche Gesamtpaket Said Elmaner angucken, da reden wir von 50 Millionen Ablöse plus einem Vertrag über wahrscheinlich dann 5 Jahre in der Größenordnung eines Entwicklungsspielers beim BVB. Also eher im unteren Gehaltsbereich. Ich nenne mal einfach grob die Zahl 4 bis 5 Millionen Euro. Gehen wir von 4 Millionen aus, weil man das dann besser rechnen kann. Dann hast du einen Vertrag über 5 Jahre bis über 20 Millionen Gehaltskosten plus 50 Millionen Ablöse. Insgesamt also ein Paket für diesen Spieler bei 70 plus ja, Honorare für Berater, was ja im Fall Elmaner die Familie ist. Wenn man das dann mal umrechnet, das ist insgesamt das Transfervolumen, was das BVB zum Beispiel auch in Sebastian Haller investiert hat. Da waren es damals 30 Millionen Ablöse plus 10 Millionen Gehalt über 4 Jahre. Also 40 plus 30 sind eben auch diese 70 Millionen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so, dass der BVB unbedingt mehr Geld in einzelne Spieler investiert, aber er muss eben, um auf dem Markt mitzuhalten, das Ganze wieder mehr in Ablösen investieren, statt in die Gehälter, die teuren Gehälter von Spielern, die als ja, Führungsspieler in diesem Kader gewesen sind, aber die nie diese Leistung erbracht haben, die ein Führungsspieler bringen muss. Wir haben alleine bei Spielern wie Süle, Brandt und Özcan wahrscheinlich eine Gehaltseinsparung von 25 Millionen Euro im Jahr. Das ist eine Menge, die man dann ja umlegen kann auf Talente, vor allem dann in die Ablöse. Weil wenn wir auch mal irgendwie das Beispiel Carrezas haben, natürlich hat er irgendwie über 30 Millionen gekostet, aber er verdient auch nur ja ungefähr 4 Millionen Euro. Das ist ja eigentlich ein Kleckerbetrag in dem Sinne und ist die Hälfte von so einem erfahrenen Spieler. Und das muss der Weg sein, weil natürlich werden sich diese Verträge wahrscheinlich im Laufe der Jahre verändern. Also wenn ein Spieler performt und wichtig ist für den Verein, dann werden dann könnte es dazu ja zusätzliche Zahlungen geben. Also die Gehaltsstruktur könnte sich ein bisschen anpassen. So war das zum Beispiel damals auch bei Jude Bellingham, wenn bestimmte Parameter erreicht wurden, stieg halt das Gehalt. Und das ist ja auch legitim, weil das ja meistens dann bedeutet, dass der Spieler auch sportlich wichtig geworden ist. Von daher ist es eigentlich eher so eine Verschiebung der Kosten mehr hin zu Ablösen und runter von den Kaderkosten, vom Gehaltsbudget. Das ist ja auch das, was Lars Ricken angedeutet hat, dass es dann insbesondere auch bei den Kaderkosten Einsparungen gab. Zum Beispiel durch Süle und Brandt.
Ist ja generell so, dass die Ablösesummen immer weiter steigen in den letzten Jahren und auch da der Weg immer weiter nach oben führen wird. Und ich sag mal, wenn wir jetzt auch gerade auf den englischen Markt schauen, haben wir hier auch schon ein paar Mal getan, dass da natürlich auch ganz andere Ablösesummen nochmal im Raum stehen.
Ja, genau. Deswegen ist es ja auch völlig legitim, dass der SFC Köln so einen Preis aufruft. Also ich hatte das, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, theoretisch können auch 80 Millionen im Raum stehen oder 90 Millionen. Man braucht halt am Ende einen Verein, der die Ablöse bezahlen möchte und auch einen Verein, wo der Spieler unbedingt hin möchte. Und das ist jetzt also zumindest von der Spielerseite her beim BVB der Fall. Deswegen bin ich dann gespannt, ob dann ja, der erste FC Köln eher noch dem BVB entgegenkommt. Aber erstmal hochpokern ist ja schon auch sinnvoll aus Vereinssicht.
Stand jetzt stellen sich ja noch ein wenig quer. Man muss sagen, Stand jetzt, wir nehmen am Donnerstagmittag auf. Ist ja recht schnelllebig, das ganze Geschäft. Stand jetzt gibt es noch keine Einigung. Denkst du, die wird zeitnah erfolgen?
Ja, irgendwann muss man ja schon eine Deadline setzen. Also aus beiden, aus Perspektive von allen drei Seiten eigentlich, von Spieler, abgebenden und aufnehmenden Verein. Weil wenn ersichtlich wird, dass die Kölner nicht auf das Angebot von Dortmund eingehen, dann muss der BVB sich nach Alternativen umschauen. Die soll es geben. Also wir, das ist ja ein ewiges BVB-Zitat, wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass das auch der Fall sein wird. Ja, und die Kölner müssen natürlich auch überlegen. Die haben noch 4, 5 Kaderbaustellen, die es zu schließen gilt und die man dann plus eine mögliche Elmala-Alternative auch mal erstmal eintüten muss auf dem Transfermarkt. Deswegen gibt es da, glaube ich, ja viele auch Diskussionen unter den Fans, wer jetzt eigentlich am längeren Hebel sitzt und wer mehr Druck auf die andere Partei ausüben kann. Wenn ich mir beide Seiten so angucke, glaube ich schon, dass beide gute Argumente haben. Das, was man aus Dortmund hört, ist aber schon eher so der Fall, dass man da wirklich glaubt, am längeren Hebel im Endeffekt zu sitzen, dass sich die Kölner eher bewegen müssen als man selbst, weil, wie gesagt, es gibt auch Alternativen zu Elmaler, obwohl das der absolute Wunschspieler ist.
Beim BVB, also der BVB bleibt ja auch nach außen gefühlt ein wenig ruhiger dann noch. Also hört man ja bisher nicht viel, sondern dieses Abwarten eher, was passiert und dann bis Köln sich meldet.
Ja, der Verdacht liegt da nahe, dass das eher aus dem Kölner Umfeld kommen, die diversen Wasserstandsmeldungen. Und irgendwie so ein altes Gesetz aus der Branche ist, glaube ich, je häufiger man sagt, dass man entspannt ist, desto unentspannter ist man eigentlich. Deswegen bin ich gespannt, worauf das jetzt hinausläuft demnächst. Aber wie gesagt, dass die Transfers gehen bis zum 1. September. Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Der erste Spieltag ist am 26. August, glaube ich. Also eine Woche vorher. Bis dahin müsste ja schon mal irgendwie, ja, was passieren. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es bis in die letzte Transferwoche, in die letzten Transfertage diese Saga fortbestehen wird.
Wir sind weiter gespannt. Auch das sagen wir sehr oft hier.
Ja. Gespannt, entspannt, alles.
Alles. Beim BVB hat sie aber ja auch schon was getan. Karim Adeyemi, wir hatten auch hier schon mehrfach darüber gesprochen, ist in Richtung Barcelona abgewandert. Dafür kommt aller Voraussicht nach, man muss ja hier immer im Konjunktiv sprechen, Said Elmala den BVB verstärken. Ist das eine Verbesserung aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass es, wenn man beide Perspektiven sieht, einmal die sportliche Entwicklungsfähigkeit und die finanzielle Entwicklungsfähigkeit, dass das auf jeden Fall ein Fortschritt ist. Weil bei Adeyemi war ja auch der Fall, du kannst mit ihm theoretisch, also ich gehe jetzt erstmal nur von der finanziellen Perspektive aus, du kannst natürlich den Vertrag verlängern, aber auch nichts um jeden Preis. Also das in diese absolute Top-Verdiener-Riege wollten sie ihn nicht aufsteigen lassen. Und das ist ja offenbar dann auch ein Zeichen dafür, dass der Spieler zwar eine gewisse Qualität hat, aber auch nicht so gut ist, als dass er auf dieser Kategorie Schlotterbeck, Metscher, Kobel stehen sollte. Und dann blieb ja letztendlich nichts mehr anderes übrig, als den Spieler zu verkaufen. Und ich glaube, über Karim Adeyemi haben wir hier auch schon viel diskutiert. Es sind Qualitäten, die nicht von der Hand zu weisen sind, die sicherlich in gewissen Spielsituationen einer Mannschaft helfen. Aber ehrlicherweise ist er jetzt auch über seine Zeit, die er in Dortmund war, das waren jetzt, glaube ich, auch dann 4 Jahre, ist er auch den Beweis schuldig geblieben, dass er konstant auf einem hohen Niveau abliefern kann. Es gab immer wieder Verletzungsprobleme auch bei Adeyemi und ja, manchmal lag es ja auch tatsächlich an den Basics, also an der einer unsauberen Spielweise, an ja wenig Ideen, wie man gegen einen tiefstehenden Gegner vorbeikommen, wie man an dem vorbeikommen möchte. Und das ist bei Elmala ja etwas völlig anderes. Also es geht ja darum, diesen Unterschiedsspieler auf der letzten Verteidigungslinie zu finden, der sowas knacken kann. Und da sieht man bei Elmala deutlich mehr Potenzial als bei Adeyemi. Und deswegen halte ich diesen Transfer für sowohl sportlich als auch finanziell. Weil, wie gesagt, bei Elmala sind wir dann in einem Gehaltsbereich, was vielleicht nicht mal der Hälfte von Adeyemi im Jahr entspricht, plus weitere Verkaufsmöglichkeiten bei der Ablöse. Da war man bei Adeyemi, hatte man ja sowieso dann eher wenig Spielraum, weil der Vertrag ausläuft und man da wirklich dann am kürzeren Hebel saß. da hat man, finde ich, mit den 30 Millionen inklusive Boni schon noch einiges rausgeholt. Aber wie gesagt, sportlich und finanziell sehe ich bei Elmala größeres Entwicklungspotenzial als bei Adeyemi und die Verantwortlichen ja offenbar auch.
Gab es dann aber bei Adeyemi war ja manchmal auch die Frage, ob er in das System passt oder wie gut er in das System passt, was Niko Kovac beim BVB auch spielen lassen möchte. Da der Vergleich mit Elmala, glaubst du, er passt da gut rein, passt da besser rein vielleicht sogar?
Ich glaube, dass Adeyemi weniger seine Stärken auf dem Flügel hatte als als Stürmer in einer Doppelspitze, die es ja beim BVB so nicht gab. Mir ist das sowieso schon einmal aufgefallen in den vergangenen Jahren auch, dass dann häufiger gesagt wurde, ja, der kann ja auch da spielen, aber so halbgare Lösungen sind vielleicht einfach nicht die Lösungen, die dir helfen, Titel zu gewinnen. Also in der Positionierung. Ich verstehe schon, dass du nicht dir für den Kader 23 Spezialisten zusammenstellen kannst, sondern dass ein Verein wie der BVB da kreativ sein muss, der muss da Kompromisse eingehen, tatsächlich dann polyvalente Spieler verpflichten, aber Adeyemis Stärken kamen dann nie so zur Geltung, wie sie eigentlich hätten zur Geltung kommen können, wie er es zum Beispiel in Salzburg gezeigt hat, wo er viel Platz natürlich auch hatte vorne. Und das war beim BVB einfach nicht der Fall. Man hat ja schon gesehen, dass er da an Grenzen stößt, gerade dann in diesen Situationen, wo dribbelstarke 1-gegen-1-Spieler gesucht worden sind. Und es war ja auch schon dann offensichtlich, dass er im Laufe der Rückrunde auch weniger Spielzeit bekommen hat, weil ein Spieler wie Samuele Inacio eben genau diese Qualität mitgebracht hat. Und ich glaube auch, dass Elmala dann mit einer leichten Systemanpassung, die haben wir ja auch schon gesehen jetzt in den Testspielen in Asien und gegen Arsenal, dass durch inversiv eingesetzten Außenverteidiger dann gleichzeitig Platz auf dem Flügel geschafft werden für dribbelstarke 1-gegen-1-Spieler wie Elmala und Caretzas auf der anderen Seite. Ich glaube schon, dass das funktionieren wird.
Wir sind gespannt.
Ja.
Lass uns ganz kurz nochmal einen kleinen Schlenker machen. Du warst ja auch als Nationalmannschaftsreporter bei der WM dabei. Wer nicht dabei war, war Karim Adeyemi und Said Elmala war auch nicht dabei. Da habe ich mal ein Zitat von Julian Nagelsmann mitgebracht. Der sagte damals nämlich bei der Bekanntgabe der Kader-Nominierten beziehungsweise dann auch der Nicht-Nominierten über den Kölner. Er passt aber natürlich auch zu der Spielidee von Köln sehr gut. Die Frage war, ist er schon so weit für unsere Spielidee in einer anderen Angriffshöhe? Wenn man die Heatmap in Köln sieht, ist die nah am eigenen Tor. Jetzt ist die Frage, passt er dann aus deiner Sicht zur Spielidee vom BVB?
Ja, erstmal gibt es natürlich einen Unterschied zwischen der Arbeit im Verein und der Arbeit bei der Nationalelf. Beim DFB hatte er, ich glaube, 3 Tage in Herzogenaurach plus so eine halbe Trainingswoche in Chicago, um eine Mannschaft auf eine WM vorzubereiten. Und da braucht er sicherlich Spieler, die sofort in sein System passen. Ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, ob das mit Elmala der Fall gewesen wäre oder ob die Kadernominierung richtig war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dann unbedingt ein Leroy Sané vor Elmala stehen muss. Und dann gab es ja nochmal die Möglichkeit, jemanden nachzunominieren, weil sich Lennart Kahl verletzt hatte. Ob man dann auch Odra Ogo statt Elmala hätte mitnehmen müssen, möchte ich gar nicht bewerten. Da wurde schon viel und alles zugesagt, glaube ich. Prinzipiell hat natürlich ein Vereinstrainer wie Niko Kovac mehr Zeit, einen Spieler an ein System zu gewöhnen und dann auch andere Abläufe und andere Verteidigungsszenarien beizubringen. Und bei all dem, was ich gehört habe, ist Elmala jemand, dem man das auf jeden Fall zutraut, schnell auch diese Defensivarbeit unter Kovac zu lernen, der fleißig ist, der physisch schon gut ist, der auch, glaube ich, in seinem Defensivverhalten in der Rückrunde schon einen Schritt nach vorne gemacht hat bei all dem, was man aus Köln hört. Deswegen glaube ich schon, dass das funktionieren wird und dass man das Ganze nochmal ein bisschen anders bewerten und einordnen muss als Nationalmannschaftstrainer.
Aber heißt ja, dass der BVB dann jetzt auch vor allen Dingen auf Spezialisten setzen möchte?
Offenbar ist das der Fall. Also ich habe das ja gerade schon ein bisschen angedeutet mit dem Spieler, die auch da spielen können, wo das jetzt nicht so letztendlich nicht geholfen hat, um überhaupt Titel zu holen. Es ging ja auch immer bei Ole Burg, das hat man in seiner Vorstellungspressekonferenz gemerkt, geht es ja darum, ein Spielsystem und einen Kader zu finden, wo die Rädchen ineinander greifen. Und jetzt ist man ganz offensichtlich der Meinung, dass das BVB-Rad funktioniert, wenn das kleine Rädchen Elmala hinzukommt. Und völlig unabhängig von dem Preis, der ja sehr hoch ist und der erstmal ein Vertrauensvorschuss ist. Man weiß ja jetzt gar nicht, ob der wirklich dann am Ende so gut ist und funktionieren wird. Gleiche gilt für Karetzas, wobei der mich in seinem ersten Auftritt da bei Arsenal schon wirklich vom Hocker gehauen hat. Also ich glaube, dass da ein richtig guter Transfer gelungen ist. Ich kann auch sehr schlecht altern jetzt, diese Prognose. Aber grundsätzlich ist er ja erstmal ja ein Vertrauensvorschuss dabei. Das ist eine mutige Entscheidung, die man trifft. Das ist eine Entscheidung, die man so vielleicht in den vergangenen Jahren beim BVB nicht getroffen hätte. Man geht da schon all in, finde ich. Jetzt nicht nur in Sachen, in den Verhandlungen mit Köln, sondern auch dann, was das für mögliche Konsequenzen hat in der Kaderzusammenstellung und für die Zukunft. Andererseits hat man beim BVB wieder gesagt, wir wollen nicht so viel über die Konsequenzen und die negativen Folgen einer Entscheidung nachdenken, sondern vor allem über die Chancen, die darin liegen. Und man geht jetzt voll auf die Karte El Mala, und das ist sicherlich auch so ein bisschen der Ole Burg-Effekt, und dafür ist er auch geholt worden, solche mutigen Entscheidungen auch zu treffen in der Kaderzusammenstellung. Und das ist ja immer so, wenn jemand an eine wichtige Position in einem Unternehmen kommt, dann hat er erstmal eine gewisse Entscheidungsfreiheit in dem Sinne, er hat ein gewisses Budget, weil sonst wäre das ja auch jetzt nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis auch an so einen Sportdirektor, wenn man dem nicht dann alle möglichen Optionen oder alle Wünsche, nicht alle, aber zumindest Kernwünsche nicht erfüllen würde. Deswegen ist das, glaube ich, gerade sehr logisch, was beim BVB passiert.
Du hast gerade von dem Vertrauensvorschuss gesprochen und Spieler, auf die man vertraut. Ein Spieler, in den man ja auch sehr viel Hoffnung hatte, den trifft man am Wochenende wieder, und zwar bei der Saisoneröffnung. Da empfängt der BVB ja die AS Rom, und da wird auch Daniel Malen mit anreisen. Und seine Zeit beim BVB war jetzt nicht von dem großen Durchbruch geprägt. Aber was man auch sagen muss, in Italien läuft es für ihn jetzt sehr, sehr rund. Also da hat er in der letzten Saison 18 Spiele gemacht, hat 14 Tore erzielt. Hätte man sich auch gerne in Dortmund gewünscht.
Ja, und da ist ja die Frage, wurde er denn wirklich auf der richtigen Position eingesetzt in diesem Kader? Es ist auch einer, den ich gerade meinte in dieser Analyse, die können da ja auch irgendwie spielen. Und Daniel Malen musste dann auf den rechten Flügel ausweichen. Und da konnte er einen Move rechts schnell am Gegenspieler vorbei und einen schnellen Abschluss. Der Abschluss von Malen ist auch wirklich gut. Er hat auch durchaus ein paar Tore gemacht für den BVB. Aber das ist natürlich auch recht schnell ausrechenbar. Und das funktioniert nur sehr schlecht gegen tiefstehende Gegner. So, und das ist ja die Frage, wenn so ein Donny Malen, wenn der auch in einem Zwei-Spitzen-System gespielt hätte, wo er für ja, glaube ich, unter Marco Rose damals noch eingekauft worden ist, hätte der vielleicht auch anders funktioniert. Und jetzt ist der Weg konsequent auf die Spieler zu kaufen, die auch wirklich in das System reinpassen. Und da muss man ja erstmal den Verantwortlichen, das muss man denen ja erstmal nicht abkaufen, aber das muss man erstmal, davon gehen wir einfach mal davon aus, dass das exakt die Spieler sind, die für dieses System in Frage kommen. Und dann sind die auch ein bisschen teurer aufgrund der Marktgegebenheiten, aber soll dann halt, also lieber dann so einen Spieler holen als zwei, die für die Hälfte die so halb nur reinpassen in das System. Also ich glaube, dass das schon eine klare Veränderung oder eine klare Wende in der Transferstrategie ist, und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Wenn wir jetzt nochmal auf unser Ausgangsthema Said El Mala zurückgehen, du gehst davon aus, dass er kommt, ja, oder?
Ich glaube, dass sich die beiden Parteien am Ende einigen werden, weil alle drei Seiten mehr Interesse haben, dass es zu einer Einigung kommt, als dass es zu keiner Einigung kommt.
Dann dahingehend die nachgestellte Frage: Wenn man El Mala hat, wenn man einen Joan Gadur hat, wenn man einen Karetzas hat, der dich ja schon überzeugt hat, wie wir gerade gehört haben, greift der BVB dann die Meisterschaft an?
Der greift die Meisterschaft an, aber ich glaube noch nicht 2027. Ich hatte das schon an anderer Stelle erzählt. Ich glaube, dass ja die Perspektive so ist, vielleicht den Meisterkader 2029 zusammenzustellen, weil du hast natürlich wahnsinnig viel Potenzial in diesen jungen Spielern. Und gehen wir mal davon aus, dass sie das auch abrufen können. Natürlich werden die aber, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon so weit sind, um dann die Bayern anzugreifen, weil ich meine, die haben halt Weltklasse-Qualität mit Harry Kane unter anderem und hatten auch letztes Jahr einen wahnsinnigen Vorsprung. Aber ich weiß nicht, ob man 2010 und 2011 dann auch schon gedacht hat, dass Dortmund die Meisterschaft angreifen könnte. Deswegen ist natürlich schon hin zurück zu diesem, der irgendwie der spannendste Club, das aufregendste Projekt in Europa. das ist, glaube ich, schon ein lohnenswerter Weg, den man geht. Ob das jetzt schon dafür reicht, einen Titel zu gewinnen in diesem Jahr, das ist eine andere Frage. Und ob dann auch wirklich 2029, ich habe einfach mal die Zahl genannt, kann auch 2028 oder 2030 sein, aber ob die dann ob die dann auch noch alle beim BVB spielen, ist ja auch wieder eine andere Sache, weil müssen wir uns auch nichts vormachen, dass die Spieler ja auch ja den BVB schon auch als Entwicklungsschritt sehen und dass dann immer jemand kommen kann und plötzlich 150 Millionen für so ein Karezas auf den Tisch legt, wie das jetzt bei Leipzig und Diomande der Fall gewesen ist, nach einer guten Saison. Alles möglich, deswegen ist das, hast du da recht wenig Planungssicherheit, aber grundsätzlich ist der Weg, den der BVB jetzt geht, glaube ich, die einzige Chance, um näher dann die Bayern ranzurücken, weil diese Restaurantverkäufe haben halt einfach nicht funktioniert.
Wir hatten hier auch das Thema, was wir dann auch in die Community getragen haben als Frage, wann ist eine erfolgreiche Saison? Und da war ja auch ganz oft die Antwort, es muss noch nicht mal der Titel sein, aber man wünscht sich halt wieder, dass beim BVB eine Entwicklung stattfindet, dass halt der attraktivere Fußball wieder gespielt wird, dass es ein bisschen temporeicher wieder wird, dass man eher wieder auf die jungen Spieler setzt. Und das scheint aber ja jetzt genau die Richtung zu sein, die man auch wieder einschlägt.
Ja, klar, aber wenn... Also sagen wir mal so, die Verantwortlichen haben ja auch mal gesagt, ja, Spektakel gab es ja auch letzte Saison. So, viele Tore, natürlich ist das sehr stark Ansichtssache und ich glaube, viele andere draußen haben das anders bewertet. Die Sache ist aber, dass man zumindest mal den Eindruck hat, dass jetzt eine klare Strategie und ein Konzept dahinter steht vor allem und dass nicht wahllos jedes Transferfenster die eigene Idee über den Haufen geworfen wird. Und ich glaube, das ist schon mal der größte Fortschritt, den man beim BVB in den vergangenen Jahren erkannt hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall jetzt spannend, wie es weitergeht.
Wir sind gespannt.
Ja.
Am Wochenende steht ja dann auch die Saisoneröffnung, wir haben es ja gerade schon angesprochen an. Da seid ihr natürlich auch vor Ort und werdet berichten. Alles dazu findet ihr dann auch in, ich muss gerade kurz gucken, welche Kamera, ja. Die ist es jetzt. Alles dazu findet ihr dann auch bei watz.de/BVB und natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal watz-BVB. Da auf jeden Fall vorbeischauen, das lohnt sich immer. Und jetzt, wie immer, der Appell an euch. Uns interessiert eure Meinung. Was sagt ihr, Said Elmalla, ist das der richtige Spieler für den BVB? Was sagt ihr generell zur Transferpolitik beim BVB aktuell? Seid ihr da zufrieden? Wenn ihr ansonsten noch Fragen an unsere Experten habt, immer rein damit. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu lesen. Und sagen bis nächste Woche.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.